Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Georg Ehring am Mikrofon. Herzlich willkommen. Schlank sein ist beliebt, auch in der Lebensmittelindustrie. Immer wieder machen Hersteller eine Packung etwas schlanker, sodass auf den ersten Blick gar nicht auffällt, dass bei gleichem Preis weniger drin ist. Die Verbraucherzentrale Hamburg kürt jetzt wieder die Mogelpackung des Jahres, einen Negativpreis für ein Produkt, dessen Hersteller dabei besonders dreist vorgeht. Mehr dazu gleich im Interview mit deren Lebensmittelfachmann Armin Vallée. Bei den Bodensee-Naturschutztagen geht es um Motivation für den Naturschutz in schwierigen Zeiten. Die Brennelementefabrik in Lingen verarbeitet immer mehr Uran aus Russland und weltweit steigen die Kaffeepreise. Das sind weitere Themen heute. Im Verbrauchertipp schließlich geht es um Reiserücktrittsversicherungen. Die Margen im Lebensmittelgeschäft gelten als gering, die Konkurrenz ist groß. Da könnte es aus Unternehmenssicht eine gute Idee sein, mit billigeren Zutaten oder mit weniger Inhalt zu sparen und den Preis möglichst unverändert zu lassen oder ihn vielleicht sogar zu erhöhen. So etwas kommt immer wieder vor und manche Firmen verhalten sich dabei besonders dreist und die kommen dann in Frage für die Mogelpackung des Jahres, einen Negativpreis der Verbraucherzentrale Hamburg. Ab heute kann man darüber im Internet abstimmen und am Telefon begrüße ich Armin Vallée von der Verbraucherzentrale Hamburg. Guten Tag, Herr Vallée.
Guten Tag, Herr Ehring.
Herr Vallée, bei welchen Produkten ist denn der Preis besonders gestiegen?
Ja, also wir haben auf unserer Shortlist fünf Kandidaten, die alle den Preis verdient hätten. Da ist zum einen von Lebensbaum ein Bio-Tomaten-Gewürzsalz, das tatsächlich um 150% teurer geworden ist. Zum einen weniger drin, der Preis ist noch gestiegen und zu allem Überfluss auch noch täuscht die große Packung mehr Inhalt vor, als tatsächlich drin ist. Aber auch ein Eis, ja, das Cremissimo Bourbon Vanilleeis von Unilever, da ist die Füllmenge auf 900 Milliliter gesunken von 1300. Das Ganze wird zum gleichen Preis verkauft und das bedeutet eine Preissteigerung von 44%. Und vielleicht noch hier die Waffelplätzchen Aldi Nord, auch da hat man einfach die Menge halbiert und den Preis gleichgelassen, sodass das Produkt jetzt plötzlich um 100% teurer ist.
Eine Methode ist ja auch einfach billigere Rohstoffe in die Packung zu füllen. Haben Sie das auch wieder beobachtet?
Ja, hohe Rohstoffpreise im letzten Jahr waren natürlich ein Thema und was zählt da natürlich der Industrie ein? Man macht einfach weniger von dem rein. Also ganz bekannt und ganz markant war das bei Granini Trinkgenuss Orange. Das war bisher immer ein reiner Orangensaft, 100% Orangensaft. Jetzt ist nur noch 50% Orangensaft drin. Stattdessen wird mit Wasser und Zucker aufgefüllt und der gestreckte Saft wird weiterhin zum gleichen Preis verkauft. Und da fällt auch ein bisschen diese Duschcreme drunter. Hier ist ein scheinbar hochwertiges Produkt angepriesen worden, vermarktet worden, aber es ist letztendlich alter Wein in neuen Schläuchen. Die Inhaltsstoffe sind quasi gleich geblieben, aber der Preis hat sich verdoppelt, auch durch eine Füllmengenreduzierung.
Wie verbreitet ist das denn, wenn man jetzt mal von diesen extremen Kandidaten absieht, mit der Verbilligung von Zutaten sparen?
Ja, also wenn ich durch den Supermarkt gehe, dann finde ich quasi in jedem Regal diese Produkte. Natürlich ist es nicht bei jedem Produkt jedes Jahr so, aber es ist quer durch den Supermarkt. Wir haben, das ist die einzige positive Nachricht in diesem Jahr, weniger Mogelpackungen veröffentlichten als ein Jahr davor. Der Wermutstropfen, dass die durchschnittliche Preiserhöhung aber deutlich gestiegen ist, waren es im letzten Jahr noch 23,5%, sind es dieses Jahr 31,5%. Wir haben zum Teil Verdoppelungen des Preises. Also es wird auch weiterhin auf diese Art und Weise getrickst und gemogelt.
Wenn Sie durch den Supermarkt gehen, dann fallen Ihnen solche Produkte auf. Ich gehe auch durch den Supermarkt und ich merke das nur selten. Worauf sollte ich denn achten?
Das ist ja schwierig. Darum ist es ja die Methode der Wahl. Sie hatten es ja schön angekündigt in der Einleitung. Das fällt nicht auf. Der Handel will natürlich, der ja allein die Preise festlegt, dass die Preise scheinbar gleich bleiben, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher da nicht aufgestreckt werden. Stattdessen ist weniger drin. Auch der Grundpreis, der oft angepriesen wird als das Mittel, um der Preiserhöhung auf die Schliche zu kommen, fällt hier aus, weil sie ja nicht den alten Preis kennen, nicht den alten Grundpreis kennen. Und dieser Grundpreis hilft nur, wenn man zwei Produkte, die nebeneinander im Regal stehen, vergleichen will, aber nicht vorher, nachher.
Wenn ich mich jetzt an der Abstimmung beteiligen möchte, wie kann ich das machen?
Ja, Sie können das bei uns online auf unserer Seite vzhh.de. Da ist ein Formular, das ist ganz schnell erledigt, zwei Klicks. Und Sie helfen hier uns nochmal, dieses Thema weiterhin publik zu halten. Wir wollen nämlich, dass die Politik endlich handelt. Deutschland ist da Nachzügler. Wir haben zum Teil in Europa, auch in der Welt, bessere Bedingungen, um solche dreisten Mogelpackungen nicht so zuzulassen. Und deshalb wollen wir hier weiter Druck machen, um hier Verbesserungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland zu erreichen.
Armin Wallet war das von der Verbraucherzentrale in Hamburg. Wir sprachen über die Mogelpackung des Jahres. Die Abstimmung beginnt jetzt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Wie kommt die Wirtschaft wieder auf die Beine? Diese Frage bewegt viele Menschen. Auch über Migration wird viel diskutiert, aber Naturschutz? Dabei geht der Schwund von Arten ungebremst weiter. Naturschutzauflagen in Gesetzen könnten dies aufhalten oder bremsen, aber sie werden als bürokratischer Ballast eher gestrichen als neu erlassen. In Radolfzell am Bodensee haben Naturschützerinnen und Naturschützer bei den Bodensee-Naturschutztagen darüber diskutiert, wie das Interesse am Naturschutz gesteigert werden kann. Für unser Thomas Wagner dabei zugehört.
Beispiel: Mareike Trautwein aus Ahlen im baden-württembergischen Ostalbkreis.
Ich bin von der Bundjugend. Wir haben ein Format, das heißt Let's Get Started. Das sind zwei Wochenenden im Jahr zu verschiedenen Themen. Zum Beispiel hatten wir eins zum Thema Lebensmittel retten letztes Jahr. Und dort wurde dann zum Beispiel gemeinsam gekocht, eben halt aus geretteten Lebensmitteln.
Beispiel Steffen Debertin aus Karlsruhe.
Und ich bin im NABU Hambrücken auch in meiner Freizeit aktiv. Was haben wir da? Wir haben ein Kiebitz-Projekt, Auswilderung von Kiebitz und Brachvogel, wo wir im Zoo Karlsruhe zusammen machen.
Beide, Mareike Trautwein und Steffen Debertin, haben, wie sie bei den 48. Bodensee-Naturschutztagen Radolfzell erzählen, dasselbe Motiv für ihr Engagement im Naturschutz.
Es macht Spaß, weil es einfach eine sehr gute Gemeinschaft ist.
Warum sowas Spaß macht? Ich mache das schon seit meiner Kindheit her und ich wollte irgendwas machen, was halt dauerhaft bleibt. Und das ist beim Naturschutz, merkt man nicht sofort, aber mit der Zeit merkt man, dass es wirklich viel bringt und man kann in der Natur dann die Erfolge auch sichten.
Von Ökomüdigkeit beim organisierten Natur- und Umweltschutz keine Spur. Bei den Ortsgruppen von NABU und BUND, erfährt man in Radolfzell, gäbe es immer noch genügend Zulauf, so Sylvia Pilarski-Grosch, Vorsitzende des BUND-Landesverbandes Baden-Württemberg.
Wir haben einige und sogar viele Gruppen, die wachsen und gedeihen und sind unheimlich aktiv. Das ist vor allen Dingen ein Gemeinschaftserlebnis. Und ich kann sowas Praktisches machen wie eine Wiese pflegen tatsächlich. Oder was ganz super läuft, ist tatsächlich der Amphibienschutz. Da gehen wir raus abends und morgens und tragen im wahrsten Sinne die Kröten über die Straße. Das begeistert die Leute tatsächlich.
Hier die Begeisterung im organisierten Naturschutz, dort aber nachlassendes Interesse für ökologische Themen in der Gesamtbevölkerung. Der Klimawandel steht dort nur noch auf Platz 4 in der Wahrnehmung der drängendsten Probleme, hinter den Sorgen unter anderem wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage und den Kriegsereignissen, so der ARD-Deutschland-Trend vom vergangenen Dezember. Ursachenforschung.
Ich glaube, dass wir damit, dass wir den Teufel immer weiter an die Wand malen mussten, weil eben zu wenig gegen die Krisen getan wurde, viele Menschen eher unter Angst gesetzt haben. Und was wir machen müssen, ist deutlich stärker die Chancen zu betonen. Und genau deswegen haben wir als Verbände da gesagt, wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen und nicht den erhobenen Zeigefinger.
Meint in Radolfzell Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings, und bezieht sich auf eine empirische Erhebung.
Wenn da gesagt wird, wer ist denn schuld am Entstehen der Klimakrise, dann sind das immer wir alle. Und wer soll die Klimakrise lösen? Dann bist du es, der bitte nur noch mit dem Fahrrad zur Schule fährt. Dann bist du es, der das Licht ausmacht. Und dann bist du es, der eben kein Fleisch mehr in der Mittagspause auf den Teller packt. Und das halten wir eben für eine Sackgasse. Diese Individualisierung, die tatsächlich ja stark moralisch aufgeladen ist und dann eher zu einer Spaltung beiträgt, die führt in die Sackgasse hinein.
Was aber führt aus der Sackgasse wieder hinaus? Der Staat müsse viel mehr Geld als bisher in das investieren, was Kai Niebert nachhaltige Infrastruktur nennt.
Das fängt beim funktionierenden öffentlichen Personennahverkehr an und endet noch lange nicht dabei, dass eben die nachhaltige Ernährung in der Kantine tatsächlich der Standard ist.
Woher aber das Geld dafür nehmen bei klammen öffentlichen Kassen? Die Naturschutzverbände BUND und NABU haben 65 Milliarden Euro an jährlichen sogenannten umweltschädlichen Subventionen ausgemacht, angefangen beim steuerfreien Flugbenzin bis hin zu allzu groß dimensionierten Straßenbauprojekten. 65 Milliarden Euro, eine Summe, die die Verbände besser in nachhaltige Infrastruktur investiert sehen. Allerdings, oftmals ist es gar nicht so einfach, weiß Johannes Ensle, NABU-Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Er nennt das sogenannte Dienstwagenprivileg, bei dem vornehmlich große Geschäftsautos bei privater Nutzung nur gering besteuert werden, als Fallbeispiel.
Das ist so ein Privileg, gegen das die Grünen sehr stark gewettert hatten in den letzten Jahren. Und dann, als sie festgestellt haben, dass ausgerechnet Dienstwagen häufiger als private Wagen Elektroautos sind, und die Elektroautoförderung weggebrochen ist, war man doch ganz froh, dass man zumindest das Dienstwagenprivileg hat, weil es damit günstiger ist für Unternehmen, sich ein Elektroauto anzuschaffen. Und das zeigt, dass man sich schon Gedanken machen muss, welche Subventionen man braucht und welche sinnvoll sind oder nicht.
Johannes Ensle war das vom NABU Baden-Württemberg zum Schluss des Beitrags von Thomas Wagner. Trotz Atomausstiegs ist Deutschland weiter ein wichtiger Lieferant für Atomkraftwerke in vielen Ländern. In Lingen steht eine Brennelementefabrik. Hier entsteht das, was später eine Zeit lang Strom erzeugt und dann Millionen Jahre als hochradioaktiver Abfall im Endlager von der Außenwelt abgeschottet werden muss. Der Brennstoff kommt zu einem großen Teil aus Russland. Jetzt wurde bekannt, dass im vergangenen Jahr viel mehr Uran aus Russland eingeführt wurde als zuvor. Frage an unseren Landeskorrespondenten in Niedersachsen, Bastian Brandau. Wie groß war die Steigerung denn?
Also im vergangenen Jahr wurden gut 68 Tonnen Uran aus Russland eben nach Lingen ins Emsland geliefert. Das geschieht per Spezialschiff erstmal nach Rotterdam in der Regel und dann geht es weiter auf der Straße durch die Niederlande nach Lingen. Und bemerkenswert ist eben diese Steigerung. 68,8 Tonnen sind es genau. Das sind dann etwa 66% mehr als 2023, also im Jahr davor. Das sind Zahlen des niedersächsischen Umweltministeriums. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet. Uran aus Russland macht somit 2024 etwa ein Viertel des Urans aus, das nach Lingen geliefert wird, um dort eben weiterhin Brennelemente herzustellen.
Wie sind denn dann die Reaktionen darauf in Niedersachsen?
Also grundsätzlich gilt, die französische Firma ANF hat dort eine unbefristete Genehmigung eben zum Bau von solchen Brennelementen. Den deutschen Markt gibt es nicht mehr, man liefert an Nachbarländer. Das grundsätzlich kritisieren Anti-Atom-Bündnisse in der Region und bundesweit. Das sei inkonsequent, einerseits aus der Atomenergie auszusteigen, eben auch mit Verweis auf den Atommüll. Und dann trotzdem in Deutschland weiterhin Brennelemente herstellen zu lassen. Also sie fordern ein Ende der Genehmigung. Das ist auch eine Forderung der Grünen, die in Berlin ja noch und in Hannover eben auch die Umweltministerien besetzen, an den Spitzen stehen. Es gibt aber im Bund, gab es keine politischen Mehrheiten in der Ampel. Und man muss sagen, grundsätzlich gibt es diese Kritik, aber sie richtet sich insbesondere an dieser weiteren Verbindung zu Russland und eben diesen jetzt sogar stark gestiegenen Importen von dort. Ziel müsse es sein, die Abhängigkeit von Uran aus Russland zu reduzieren, so sei es auch im Koalitionsvertrag vereinbart. Das sagt Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer von den Grünen. Geschäfte mit dem, wie er sagt, Kriegstreiber Putin sollten gerade im sensiblen Atombereich unterbleiben. Russland wolle seinen Einfluss in Deutschland und Europa deutlich steigern, eben auch durch die Atomindustrie, und das sei extrem gefährlich. Und diese Steigerung der Importe aus Russland ist eben auch bemerkenswert, weil in Lingen sogar die Ausweitung der Produktion geplant ist. ANF, die Firma dort, hat einen Antrag gestellt, will in Zukunft auch Brennelemente für AKW russischer Bauart herstellen.
Wann gibt es denn da eine Entscheidung über diesen Antrag? Ist das schon abzusehen?
Also grundsätzlich muss man sagen, diese AKW russischer Bauart, die stehen in mittel- und osteuropäischen Ländern. Dieses Antragsverfahren, wann das endet, das ist schwer absehbar. Es ist sehr, sehr komplex. Also das niedersächsische Umweltministerium ist die zuständige Genehmigungsbehörde. Es gab viele tausend Einwände und es gab jetzt im November einen Erörterungstermin und dort wurde unter anderem immer wieder auf die enge Verbindung des Kremls eben zur russischen Atomfirma Rosatom, zur staatlichen, hingewiesen. Darüber wird jetzt entschieden, eine Entscheidung, gegen die dann auch wiederum geklagt werden könne. Also das darf man sich darauf einstellen, dass das noch sich hinzieht. Aber grundsätzlich, darauf wird hier in Niedersachsen immer wieder hingewiesen, sei dies eine Entscheidung nach Atomrecht. Und da müsse die Bundesregierung entscheiden, ob sie diese Zusammenarbeit mit dem russischen Staatskonzern mit eventuellen Sicherheitsbedenken, da wird auch immer wieder auf Möglichkeiten von Spionage und Sabotage hingewiesen, ob sie dieses Risiko in Lingen im Emsland eingehen will. Darüber wird, das kann man, denke ich, sagen, sicher nicht mehr die Ampel entscheiden, sondern eine Nachfolgeregierung. Wann aber, das ist derzeit völlig offen.
Die Europäische Union hat ja Russland mit Sanktionen belegt, aber für Uran gilt das nicht?
Ja, das ist interessant. Die Forderung gibt es schon lange aus vielen Ländern. Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich immer wieder dafür eingesetzt. Und es ist ja auch da wieder ein großer Widerspruch, auf den eben unter anderem Robert Habeck hinweist. Man baute eine Reihe von Sanktionen aus, aber finanziert quasi mit diesen Uranankäufen hier in Europa auch den Krieg mit. Es gibt aber für diese Sanktionen keine Mehrheit in der EU. Die ist da gespalten in der Atomfrage. Anders als Deutschland setzen eben andere Länder weiterhin auf Atomkraft und sind, kann man denke ich schon sagen, abhängig von Uran aus Russland, stellen sich dem also entgegen. Vor allem zu nennen wäre da Frankreich, aber auch Tschechien oder Ungarn. Und so besteht derzeit keinerlei Embargo. Und das auch knapp 3 Jahre nach dieser Ausweitung des russischen Angriffs auf die Ukraine für russisches Uran, das also im Moment eben auch weiter nach Lingen hier importiert wird.
Bastian Brandau war das über russisches Uran in Lingen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Mehr als 160 Liter Kaffee trinkt der oder die Durchschnittsdeutsche pro Jahr, Teetrinkerinnen und Teetrinker mit eingerechnet. Das war nicht immer so. Als der Kaffee vor Hunderten von Jahren nach Deutschland kam, da war er ein Luxusprodukt. Doch der Trend könnte wieder dorthin gehen. Die Klimaerwärmung könnte einen großen Teil der Anbauflächen unbrauchbar machen. Sie würden zu warm oder zu trocken. Wir müssen uns also auf höhere Preise für Kaffee einstellen. In der brasilianischen Hafenstadt Santos setzen die Menschen trotzdem auf eine Zukunft für die braune Bohne, die Anna Hörger berichtet für uns.
Die kleine Straßenbahn zuckelt gemächlich durch die Hafenstadt Santos. Den Charme verdankt die Tram nicht nur ihrem Alter, sondern auch ihrer Ausstattung. Während die rund 25 Touristen mit ihr durch die kleine Altstadt tuckern, gibt es kostenlosen, frisch aufgebrühten Kaffee. Ein halber Espresso muss reichen. Schließlich hat die Stadt noch an jeder Ecke Kaffee im Angebot. Sie lebte jahrhundertelang vom Geschäft mit den braunen Bohnen, noch lange bevor Fußballlegende Pelé hier geboren wurde. Wie die Kaffeebohnen nach Südamerika kamen und den Wohlstand der Stadt förderten, davon berichtet die Ansage vom Band. Vorbei geht es am Hafen, von wo aus bis heute noch etwa 80% des brasilianischen Kaffees in die Welt geschickt werden. Hin zur Kaffeebörse. Die Bolsa Oficial de Café wurde 1922 eingeweiht und war bis 1950 der Ort, an dem mit den teuren Bohnen gehandelt wurde. Heute hat sie eine andere Funktion. Aus dem eleganten Saal mit Buntglaskuppel ist 1998 ein Museum geworden. Eduardo Cavalles stammt aus einer Familie, die seit 5 Generationen vom Kaffeehandel lebt. Kaffee, sagt er, sei das Getränk, und zwar für die ganze Welt. Die Kosten für die Kaffeeproduktion und das Anbaurisiko, sie würden steigen, sagt Eduardo. Die Mittelschicht in Europa hat aufgehört, häufig ins Restaurant zu gehen. Es wurde ihnen zu teuer. Aber einen Kaffee für 7-8 Euro, den kannst du dir in einer schönen Umgebung trotzdem leisten. Ich habe also nicht den Eindruck, dass der Kaffeekonsum so schnell sinken wird. Der Konsum ist immer noch da, auch wenn das Klima unberechenbar ist. Und es wird ungewiss bleiben. Die Frage ist also eher, wird das Wetter 2025, 2026 perfekt sein für die Kaffeeernte? Bereits in den letzten Jahren hatte Brasilien als größter Kaffeeexporteur der Welt mit Überschwemmungen, Frost und Trockenheit zu kämpfen. Die Ernten waren schlechter als erwartet, mit dem Effekt, dass der Kaffeepreis an der Börse gestiegen ist. Dass wegen des Klimawandels bald 90% der Kaffeeanbaufläche unbrauchbar werden könnten, das glaubt Eduardo Cavalles nicht. Meine Vision ist es, dass es eine Umverteilung des Gewinns durch Kaffee geben wird, sodass mehr Geld in den Produktionsländern ankommt. für die Kaffeebauern. Denn mit diesen Klimaveränderungen werden sie sich anderen Produkten zuwenden, wenn sie nicht weiter gut verdienen. Das Risiko besteht. Ich bin also erstmal froh, dass es im Dezember viel geregnet hat. Wenn es jetzt im Dezember nicht geregnet hätte, wäre der Januar eine Tragödie gewesen. Brasilien muss diese Ernte so gut wie möglich hinbekommen, auch wenn sie 25 wohl kleiner sein wird als 24. Dass Kaffee eines Tages wieder ein Luxusartikel werden wird, das glaubt auch die Leiterin des Kaffeemuseums in Santos, Alessandra Almeida, trotz aller Widrigkeiten nicht. Ich glaube, dass weiter jeder Kaffee trinken kann. Natürlich leben wir derzeit in Bezug auf die Klimafrage in sehr unvorhersehbaren Zeiten. Aber ich glaube noch immer, dass wir in der Lage sein werden, nach Wegen zu suchen, wie wir die Produktion von Kaffee besser steuern und Kaffee für alle anbieten können. Auch weil dieses Land so groß ist, weil es eine große Fläche für die Produktion hat im Vergleich zu anderen Ländern. Ich glaube an die Kaffeedemokratie. An dieser Kaffeedemokratie, die hier von Santos aus um die Welt ging, werde das Museum auch in Zukunft weiter erinnern, sagt Alessandra Almeida. Ein bisschen fiebert sie wohl auch schon dem Jubiläumsjahr 2027 entgegen, so wie Eduardo. Die ersten Kaffeesetzlinge vor 300 Jahren, die hätten das Land nachhaltig verändert und reicher gemacht als damals der Abbau von Gold und Erz. In Brasilien kamen die ersten Setzlinge 1727 an. Also in zwei Jahren feiern wir hier 300 Jahre die Ankunft der ersten Setzlinge in Brasilien. Denn wegen des Geldes, das uns der Kaffee beschert hat, haben wir angefangen, die Geschichte zu verändern. Auch hier in Santos.
Aus Santos in Brasilien war das Diana Hörger.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Vor einer Reise steht meistens die Vorfreude, doch manchmal bleibt es dabei. Aus einem wichtigen Grund kann die Tour trotzdem nicht beginnen. Dann sollte wenigstens der finanzielle Nachteil behoben werden. Dafür gibt es Reiserücktrittsversicherungen. Die Stiftung Warentest hat nachgeschaut, was sie kosten und was sie leisten. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Für alle, die eine teure Reise planen, ist der Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung sinnvoll, so die Stiftung Warentest. Das gilt auch für Familienurlaube. Zudem, je näher der Reisebeginn, desto höher sind die Stornierungsgebühren, wenn abgesagt werden muss. Untersucht wurden 60 Tarife von Reiserücktrittsversicherungen und mehr als die Hälfte davon wurden mit mindestens gut bewertet. Überraschendes Ergebnis: Jahresverträge sind oft sinnvoller und auch günstiger als Einzelpolicen, sagt Warentesterin Barbara Bückmann.
Also ab 3.000 Euro kann es sich lohnen, den Jahresvertrag zu nehmen und nicht nur die einzelne Reise zu schützen. Was man aber bedenken muss, die verlängern sich automatisch. Das heißt, wenn ich nicht rechtzeitig, oft sind es 3 Monate vor Jahresende, kündige, dann läuft der einfach weiter und der Versicherer bucht dann nächstes Jahr wieder bei Ihnen den Beitrag ab und manche sind da sehr erstaunt und ärgern sich.
Die Warentester raten zudem von Verträgen mit Selbstbeteiligung ab. Die beträgt oft rund 20%, was bei teuren Reisen zu sehr ins Geld gehe. Ideal sei es auch, wenn nicht nur der vorzeitige Reiserücktritt, sondern ebenso der Reiseabbruch versichert ist. Der Versicherungsbeitrag richtet sich nach dem Reisepreis und dem Alter der mitreisenden Personen. Vor Vertragsabschluss sollten die Versicherungsbedingungen studiert werden. Sie sollten zur persönlichen Situation der Reisenden passen.
Zum Beispiel können die Kinder sehr unterschiedlich mitversichert sein. Das geht also bis 27 Jahre und bei anderen sind die halt nur bis 18 versichert, die volljährigen Kinder. Oder sind zum Beispiel Pflegepersonen mitversichert? Sie haben eine alte Mutter, die hat eine 24/7-Pflege. Wenn die jetzt plötzlich ausfällt, müssen sie eigentlich zu Hause bleiben, sich um ihre Mutter kümmern. Ist auch diese Person mitversichert als Risikoperson?
Die Stiftung Warentest rät, eine Police in Ruhe und direkt beim Versicherer abzuschließen. Rücktrittsversicherungen, die beispielsweise unmittelbar nach einer Online-Buchung auf Reiseportalen angeboten werden, böten oft weniger als gedacht. Auch vorhandene Reiserücktrittsversicherungen auf Kreditkarten seien meist unzureichend. Sie decken in der Regel nur die per Karte bezahlten Reisebausteine ab. In der Warentestuntersuchung gab es 2 Testsieger, die sowohl bei Single- und Familienreisen und auch bei Einzel- oder Jahresverträgen vorn lagen. Barbara Bückmann.
Die besten und umfangreichsten Leistungen bieten die Europe Assistance. Die wird aber auch über den Anbieter Cosmos vertrieben. Das ist aber der gleiche Tarif. Und die Würzburger Versicherung mit ihrem Tarif Travel Secure. Und die haben beide sehr gut von uns bekommen.
Jahresverträge für Familien mit einem Reisepreis von 3.000 Euro gehen bei den beiden Testsiegern ab 132 Euro los, jeweils abhängig vom Alter der Versicherten. Und ein Einzelner würde mit Kosten ab 84 Euro rechnen müssen. Und noch ein Tipp. Gibt es im Versicherungsfall Probleme bei der Regulierung, sollte man sich an eine anerkannte Schlichtungsstelle bei Versicherungsfragen wenden.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger, Umwelt und Verbraucher, geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Sarah Zerback erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag. Und da geht es unter anderem um eine mögliche Rechtsregierung in Österreich.